Bretterwisser, Folge 535. Aufgenommen am 14. November 2024. Manchmal kommen die besten Spiele im kleinen Format. In dieser Folge widmen wir uns einem Top-Spiel, das zeigt, wie viel Spielspaß in einer kleinen Schachtel stecken kann. Ob für unterwegs, für den gemütlichen Spieleabend oder als platzsparender Dauerbrenner, wir stellen euch ein kompaktes Highlight vor, das trotz seiner Größe in Sachen Gameplay groß auftrumpft. Hört rein und entdeckt, warum klein, aber oho, auch bei Spielen so gut funktioniert. Viel Spaß mit der Sendung.
Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Hallo, guten Tag.
Der René.
Hallo.
Und die Sonja. Hallöchen.
Zum zweiten Mal. Die drei lustigen zwei.
Psst. Weiß doch keiner.
Wer ist schuld?
Ich nicht.
Ja. Wir hatten schon gerade Angst. Wir hatten schon schlimmste traumatische Erlebnisse, gerade als deine Internetleitung wieder weggebrochen ist. Da war schon, oh Gott, jetzt müssen wir wieder ein halbes Jahr hier alleine wieder podcasten. Nächstes Mal schmeißen.
Ich hoffe, es geht jetzt.
Ja. Hast du die Porno-Downloads ausgemacht? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, so, alle fit?
Mehr oder weniger.
Alle fit im Schritt. Oh Gott.
Hast du eine Flasche dabei?
Eine Flasche Pommes, Palim, Palim. Ah, Dieter hat da vorne.
Der Wahnsinn greift um sich.
Ich war mal bei Dieter Haller, ich war mal in einem Dieter Haller vorne Film im Kino.
Welcher denn?
Didi auf vollen Touren oder sowas. Da ist er mit so einem LKW rumgefahren und da waren hinten Fässer drinne im LKW und die durften nicht.
Ja, mein Lieblingsfilm mit ihm ist ja Die Rache der Enterbten.
Spielt er da nicht irgendwie 18 Rollen oder sowas?
Ja, ja.
So wie Eddie Murphy quasi, ne? Ja. Sonja, hast du schon mal einen Dieter Haller vor dem Film gesehen?
Mit Sicherheit. Aber nicht mehr genaue Erinnerungen daran.
Sowas brennt sich doch fest.
Ja,
nee,
wirklich?
Zum Glück nicht.
Aber mein erster Kinofilm im Kino war Zwei Nasen tanken super.
Selbe Kategorie.
Ja, ich war leicht gestrickt damals.
Alles. Aber leicht gestrickt und Kino. Ich war vor 2 Wochen in der langen Filmnacht von mit Bud Spencer und Terence Hill.
Ah, das habe ich gesehen bei dir bei Instagram oder irgendwie sowas. Habe ich gehört. Mhm. Hast du gar nichts erzählt?
Nee, habe ich gar nicht drüber erzählt.
Und soll ich? Einfach 18, alle 28 Filme gezeigt oder was?
Nein, das waren zum Glück nur 2. Mehr hätte ich auch nicht geschafft.
Vor Lachen oder was?
Nein, also es war hier in Köln im Cinedom und da waren wir früher öfters im Kino und jetzt schon lange Zeit nicht mehr, weil es einfach Wegstrecke zu weit und hier so unser Langenfelder kleines Kino reicht uns vollkommen aus normalerweise. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was die für bequeme Sitze hatten. Ich setze mich mit meinem Kumpel in diesen Sitz rein und denke nur, oh Gott, hoffentlich überlebe ich hier 2 Stunden.
Wegen Einschlafen oder was?
Ja. Die waren so bequem, die sind so leicht nach hinten gegangen, die Sitze. Man hatte Beinfreiheit und ich dachte so, oh Gott, gleich knackst die aber ein.
Ja, das ist bei uns im Cinemax aber auch so. Also, dass sie da so Sitze haben, wo du dich ein bisschen zurücklehnen kannst. Beinfreiheit, also ja. Leider klebt immer alles, das ist das Problem. Fußboden und Sitze. Also da sitzt du dann einmal, setzt du dich einmal rein und dann kommst du auch nicht wieder raus. Aber aus anderen Gründen.
Ja, aber so kam ich halt auch mal in den Genuss, einen Bud Spencer oder 2 Bud Spencer und Terence Hill Filme im Kino auf der großen Leinwand zu sehen.
Welche denn?
Nicht, dass man das muss.
Welche Filme wählt man denn da aus? 4 Fäuste für ein Halleluja oder irgendwie sowas, würde ich sagen?
Nein, die Filmauswahl fand ich auch nicht so berauschend. Es war einmal die 2 Missionare.
Ist das nicht ein Spätwerk?
Ja, ist nicht einer mit der ersten, aber und danach war halt noch 2 wie Pech und Schwefel. Mhm. Das ist der mit dem roten Buggy, mit dem gelben Häubchen.
Ah, okay. Den wollte ich immer als Dada-Auto mit haben.
Ne? Okay. Jetzt jeder weiß Bescheid.
Ja.
Die, die nicht Bescheid wissen, die werden es auch nicht mehr erfahren. Nein, es war schon ganz cool, so mit so vielen Leuten zusammen in einem Kino zu sitzen und alle wissen, okay, gleich kommt der lustige Moment, schon mal Lachen vorbereiten.
Okay. Aber es klingt doch
gut. Ja, war schön.
War schön.
Gab nur zwischendurch ein kleines Quiz. Man hat so eine, so einen kleinen Goodiebag bekommen.
Man hat eine Schelle bekommen. Bitch.
Schelle links, Schelle rechts.
Hau ich dir die Zwiebel von der Murmel.
Ha, bitte nicht triggern. So, das führt immer dazu, alte Filmzitate zu rezitieren. Ja, und dann irgendwann hört man dann gar nicht mehr auf.
Hattest du nicht mal so ein Soundboard auf deinem iPad?
Ja, hatte ich auch.
Oder hattest du das nicht auf deinem? Naja, egal. Wir, nee, das ist, glaube ich, der falsche
Der falsche Podcast.
Falsche Podcast. Wir sind gerade abgeschwiffen.
Genau. Das nur noch zum Kino und vergangene Filme.
Sonja muss uns wieder einfangen.
Sonja ist, glaube ich, schon eingeschlafen.
Lange keine Topspielfolge gemacht.
Ah, ungefähr. Weiß ich nicht, wann die letzte war.
510, glaube ich.
Ja, dann war René irgendwie out of order. Genau, wollten wir nicht die letzte Topspiel machen? Und dann war das war die letzte Folge vor Renés Internetkrise. Ich glaube, das war so. Auf jeden
Fall schon ein bisschen her, dass wir das Thema festgelegt und ich mir zumindest erste Gedanken gemacht habe.
Ja, hier hängt auch so seitdem ein Zettel an der Wand, hier an meiner Pinnwand. Der ist schon so leicht vergilbt geworden. Vom ganzen Rauchen auch.
Und du rauchst.
Jetzt haben wir gesagt, wir machen jetzt heute eine Topspielfolge, weil wir ja eine runde Folge haben.
Mhm.
535, irgendwas Rundes wird sich daraus schon bestimmt basteln lassen.
Ja, ist durch 5 teilbar, ist super.
Ist es? Ja. Aber ich muss erstmal die Hörer loben. Wir haben wieder Fragen der Woche.
Juhu.
Also wir haben ein paar Audiofragen und wir haben auch eine schriftliche, die war ja gerade, die war im Discord, die muss ich dann auch nochmal irgendwie, kümmern wir uns dann auch nochmal drum. Aber wir haben eine, die hat uns der Markus zugeschickt. Die bezieht sich nochmal auf die letzte Woche. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Ansonsten gibt er uns auch bestimmt nochmal Hilfe. Wollt ihr die mal hören?
Na klar. Mhm.
Hallo Bretterwisser, Markus hier. Irgendwie ist es schon sehr beruhigend zu hören, dass Sonja jetzt auch im Bereich der normalen Spieler angekommen ist und endlich Platzprobleme hat, so wie das jeder vernünftige Brettspieler hat. Ich hatte ja schon mal die Vermutung, dass sie irgendwie so ein Regal hat, wie es auch Harry Potter als Zelt hat, wo du quasi einmal aufmachst und dann alles unterbekommst. Aber an eure Diskussion will ich gerne eine Frage der Woche anschließen. Und zwar, was wäre euch denn lieber? Hättet ihr lieber die Originalspiele bzw. die Basisspiele schon genau in so einer Größe, dass sie dem Material entsprechen? Sprich, ihr bekommt dann auch keine Erweiterung mehr da hinein. Dafür ist die Packung vermutlich bei vielen, vielen Spielen deutlich kleiner als vorher. Oder ist es schon irgendwie geil, ein großes Cover zu haben, ähnlich wie früher bei den LPs, ne? Die Älteren erinnern sich noch. Dafür natürlich den Stauraum für eventuelle Erweiterungen zu haben. Wenn die aber nicht kommt, ja, frisst es halt Platz. Also, was wäre euch lieber?
Ja, Sonja, du bist jetzt auch ein normaler Spieler, hast du gehört heute.
Ich hab's gehört, ja.
Bist jetzt auch normal geworden. Jetzt hast du es endlich geschafft.
Ja, um die Frage zu beantworten, ich glaube, mir wäre es tatsächlich lieber, wenn kleine Schachteln rauskommen. Weil ich habe ja letztes Mal gesagt, ich finde es halt immer ein bisschen schade, gerade wenn man sich so viel Mühe gibt bei der Covergestaltung und das Grundspiel mit den Erweiterungen irgendwie ein schönes Bild ergibt so im Regal. Und das wäre dann eine Möglichkeit, dass man, also wenn man wirklich sagt, dass man die Basisspiele so packt, dass auch wirklich nur die Größe der Schachtel genauso groß ist, dass das Spielmaterial reinpasst, fände ich es, glaube ich, cooler, wenn ich dann mehrere Schachteln behalten könnte.
Also so wie bei dem Artifacts, wo dann sich da auch noch so eine Grafik dann ergibt, das, nee, nicht Artifacts, Veil of Eternity, wo sich denn so eine Grafik denn für dich noch ergibt, ja?
Da habe ich die Erweiterung nicht so, aber also ich kenne es von Isle of Skye, da weiß ich es auf jeden Fall. Und es gibt so ein paar Cover,
die du ja hingelegt hast und die Grafik ja sowieso dich siehst.
Ja, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr Platz, weil, also was bei mir wirklich, glaube ich, am meisten Platz wegnimmt, sind diese großen Katan-Schachteln. Und ich glaube, viele, viele davon müssten nicht in so einer großen Schachtel sein.
Hm. Ja, dann kommt
man wieder.
Und
dann hätte man ja vielleicht wieder ausreichend Platz, um auch solche Schachteln hochzustellen.
Ja, da kommt man ja wieder dann in diese Diskussion, wie viel Spiel muss in eine Schachtel, was natürlich heute zu unserem Topspiel auch passt, ne? Ja. Es fällt gerade alles, die Themen fallen gerade alle so richtig wie so Tetris-Blöcke ineinander. Das ist super.
Uiuiuiui.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich denke dann immer halt, das ist geil. Also eigentlich würde ich es, glaube ich, bevorzugen, wenn die Schachteln schon so konzipiert sind, dass die Erweiterung reinpassen. Ich war gestern in der Spieleburg, habe mir ein Spiel geholt, habe mir das Cape geholt und da passen irgendwie die Erweiterungen, die da gleich mit dabei sind, auch gleich mit in die Schachtel. Super. Problem ist natürlich, wenn die Erweiterungen dann nicht kommen. Ne? Wir hatten ja auch schon vor Jahren mal gesagt, hier Trains, was es mal bei Pegasus gab, so das sollte das große nächste Ding nach Dominion werden. Wir übersetzen, lokalisieren alle 12 Erweiterungen, die es irgendwann mal geben wird. Ja, es gab nur das Grundspiel und die Schachtel war halt so eine doppelte Katan-Schachtel.
Ja.
In der Höhe, ne, nicht ganz, aber fast. Die war halt wirklich zu einem Viertel gefüllt. Andere Podcaster haben ja den Reißindex eingeführt, finde ich ja auch irgendwie spannend. Der wäre dort sehr hoch gewesen. Also da wäre ein ganzes Reisfeld reingegangen in die leere Schachtel. Trotzdem finde ich es
immer. Obwohl man solche Schachteln ja auch benötigt. Also das habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Also bisher waren es halt immer diese quadratformatigen Erweiterungsschachteln, die halt relativ dünn sind. Mhm. Die haben immer gut gepasst, um so Lücken halt von einem Regalende bis zum anderen zu füllen. Wenn man sich von denen jetzt trennt, hat man natürlich wieder ein Problem. Da muss man schon gucken, dass man höhere Schachteln oder eben kleinere, schmalere Schachteln findet, um das alles ideal hinzustellen.
Stimmt, da habe ich auch so Füllschachteln, so siderische Konfluenz, die Spaltung ist so eine halbhohe oder die Heat-Erweiterung war auch so eine halbhohe. Die steht, glaube ich, wirklich sogar noch leer im Regal bei mir, weil sie wirklich nur das Regal auffüllt, damit die Schachtel sich nicht aufdrücken. Ja, René, wie siehst du das denn?
Ja, ich bin auch Team, alles in eine Schachtel. Ich bin ja auch, weiß nicht, zum Beispiel, gibt es irgendwelche Deluxe-Boxen, sowas. Grundsätzlich wäre ich ein Fan davon, wenn da nicht tatsächlich irgendwo bei mir der Alarm losgeht und sagt, das ist unnötig. Mhm. Oder wie es bei Too Many Bones ja gab, diese Trove Chest, wo du ein Kallax-Regal große Box kriegst, mit Schubladen, alle möglichen. Also
ist schon geil,
eigentlich oder? Unnötig.
Aber ist trotzdem geil.
Aber ist halt cool. Ja? Dennoch sehe ich natürlich auch die Gefahr, ja, wir designen die Box direkt so groß, dass alles reinpasst. Entweder die Gefahr ist da, dass halt keine Erweiterung oder zu wenig Erweiterung kommen.
Schlimm ist,
wenn aber die Gefahr besteht ja auch, wenn das Spiel dann so erfolgreich ist, das heißt so, oh, wir haben nur 3 Erweiterungen geplant. Wir hätten aber jetzt noch die Möglichkeit, eine 4. zu machen. Ist dann auch wieder doof.
Das ist richtig, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Regelfall ist, aber die Möglichkeit besteht halt. Deswegen, ich wäre trotzdem dafür, alles in eine, also sollte alles in eine reinpassen, wär besser.
Mhm.
Aber da fällt mir gerade eine Anschlussfrage ein. Was haltet ihr denn von diesen leeren Boxen, die man mittlerweile für einige Spiele kaufen kann? Also ich erinnere mich da an diese Nesting-Box für Flügelschlag. Und jetzt wurde ja letztes Jahr in Essen angekündigt, dass eine große Big Box zu die verlorenen Ruinen von Ana kommen soll, wo dann maximal irgendwie ein bisschen kleines Material, eine kleine Mini-Erweiterung oder sowas drin ist. Und die Shuttle einfach dafür dient, dass man alles, was man schon hat, damit reinpacken kann.
René, erzähl doch mal die Story vom letzten Jahr von der Messe. Wo du zu mir gesagt hast, die Leute sind einfach alle bekloppt. Wurde gesagt.
Wegen der leeren Boxen.
Genau. Meinst du, solange die Leute noch für 60 Euro sich eine leere Box irgendwie ins Regal stellen?
Ja, dann kann es denen nicht schlecht gehen. Und dann sollten alle die, die das machen, auch, glaube ich, leise sein, wenn es um irgendwelche hohen Kosten von Spielen geht oder dieses alles zu teuer ist. Wenn das sich verkauft, ist die Welt dann noch in Ordnung, glaube ich.
Ja, aber das ist ja keiner gezwungen, das zu kaufen, ne?
Nein, aber anscheinend kaufen es ja Leute. Natürlich, ne, wie gesagt, ich sehe auch, also auch so eine, ist schon cool, alles in einer Box und hast du so eine, bei Too Many Boats so eine Trove Chest, wo alles drin ist, noch schick designt und stabil und durchdacht. Ja, aber das darf jeder kaufen, wie er möchte. Ne? Und ich verstehe diesen Reiz dahinter auch. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe hier so ein, weiß ich nicht, Willen des Wahnsinns mit 6 Erweiterungen. Ja, da fliegen auch, ein großer habe ich erstmal in die Basisbox mit reingekriegt. Mhm. Ja, aber dann bist du irgendwann an dem Punkt, okay, jetzt passt's nicht mehr. Also musst du eine zweite Schachtel schon daneben, also musst du da wieder rein. Und wenn du das dann spielen willst, musst du wieder 2 Sachen. Das nervt dann auch irgendwann. Mhm. Ja, weil du da ja alles zusammenschmeißen kannst. Es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, wenn ich das Spiel spiele, ich nehme nur den Teil A und lasse den Teil B im Schrank stehen. Nein, du kannst ja alles miteinander kombinieren, da passt ja alles zusammen.
Ja, das Problem hatte ich bei Challengers, da habe ich partout nicht hingekriegt, alles in eine Box zu packen. Jetzt habe ich halt 2, also ich hätte natürlich diese Ständer irgendwie nicht rübernehmen können in die Boxes, aber es hätte trotzdem irgendwie nicht gepasst und willst du ja auch nicht wegschmeißen, weil es könnte ja mal sein, dass man es irgendwie mal zu 16 spielt oder sowas.
Wird wahrscheinlich.
Wird wahrscheinlich nie passieren. Aber ja. Ja. Deswegen hat das jetzt. Sind 2 Spiele und die nerven mich und ich weiß nicht, ob ich beide brauche. Das ist jetzt auch so ein Punkt, der irgendwann bei der nächsten Enge im Regal wieder auf den Entscheidungsblock kommt. So, braucht man halt 2 Grundspiele, die halt sehr ähnlich sind, ne?
Ja.
Das ist halt auch eine Größe, ist ja auch nochmal wieder eine größere Frage. Heben wir uns mal für wann anders auf.
Ja.
Aber danke an den Markus. Der wäre über die Bud Spencer-Story wahrscheinlich auch happy gewesen. Ne?
Ja, müssen wir noch mal im anderen Podcast noch mal drüber sprechen.
Ja, machen wir mal. Welchen denn?
Die mega verpeilt, die wir mal wieder machen müssten.
Lasst uns doch mal zum Hauptthema abbiegen.
Genau. Wie ist denn unser Hauptthema?
Wir haben ein Thema für das Topspiel und zwar, wenn ich es richtig notiert habe, viel Spiel in kleiner Schachtel.
Mhm. Ah, das war das Thema.
René schreibt erstmal noch seine Liste.
Ich dachte, wir hätten uns auf wenig Spiele in großer Schachtel geeinigt.
Wenig Spiele großer, das ist das nächste Mal. Das wäre auch eine spannende Lösung. Ich schreibe schon mal Trains hin. Das wäre auch eine spannende Liste. Aber ich glaube, weiß nicht, ob wie positiv die denn ist.
Nein, die wäre mehr so negativ geprägt.
Ja, wie seid ihr denn an dieses Thema herangegangen?
Ich habe nachgedacht.
Ich habe mich vor mein Spielregal gestellt und geguckt, wo sind die kleinen Schachteln?
Was ist denn?
Habe ich geguckt.
Ist die Schachtelgröße jetzt ausschlaggebend oder ist das Spiel da drinnen eher ausschlaggebend?
Das ist die Frage.
Also für die kleine Schachtel ist die Schachtelgröße ausschlaggebend gewesen bei mir.
Naja, was ist denn eine kleine Schachtel?
Ja, es muss schon deutlich kleiner sein als die Standard-Katan-Schachtel.
Okay, also kleiner.
Genau, von der waren wir, glaube ich, auch ausgegangen, als wir das Thema festgelegt hatten.
Okay, eine kleinere Schachtel wie eine Katan-Schachtel.
Na, also ich habe sogar noch deutlich kleiner, ne? Also jetzt nicht so überall einen Zentimeter weggehobelt, dann ist sie kleiner. Sondern muss schon deutlich kleiner sein. Also bei mir war die Entscheidung sozusagen, okay, ich möchte ein Spiel haben, was deutlich kleiner ist von dem Schachtelumfang her als Katan, aber doch einiges dann drin zu bieten hat.
Okay, was heißt denn einiges zu bieten? Viel Spiel, viel Varianz, viele Mitspieler, viel Material, Viel Spaß. Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade.
Und Schokolade. Eine Schokolade war nirgendwo drin. Ich glaube, das kann man, also ich könnte das jetzt gar nicht so genau definieren, was jetzt groß ist. Ich glaube, das ist, hängt von vielen Faktoren ab. Und da können unterschiedliche Faktoren sein, die dazu führen, dass ich sagen würde, oh, das ist ein großes Spiel. Das kann dann einmal sein, der Umfang vielleicht. Das kann aber auch sein, die Spieldauer oder tatsächlich einfach nur das, was das Spiel mit einem macht. Also wie viel Spaß ich damit habe, wie beeindruckt ich davon vielleicht bin.
Sonja, wie bist du denn rangegangen? Sonja ist wissenschaftlich drangegangen.
Nee, also ihr habt ja gleich gesagt, oh ja, da habe ich total viele Ideen und ich dachte mir so, oh je. Und dann bin ich ins Spielezimmer gegangen und da gibt es ja schon Plätze, wo eher so die kleineren Spiele sind und habe dann überlegt, was passt dazu. Und dann bin ich, da komme ich aber später darauf zu, so auf eine Kategorie Spiel gekommen, wo ich dachte, ja, das passt da irgendwie ganz gut. Das passt aber irgendwie auf fast alle Spiele da ganz gut. Von denen habe ich mir dann eins rausgepickt und danach versucht, also ich möchte bei solchen Listen auch irgendwie immer ein bisschen Varianz reinbringen. Und habe dann wirklich sehr lange drüber nachgedacht und habe jetzt exakt 3 Titel und hoffe, dass ich die nennen kann, bevor sie irgendwer anders nennt.
Jetzt würde Sonja die zuerst nennen. Ich habe hier 7 auf meiner Liste. Jeder darf halt nur 3 nennen. Ich habe halt ein bisschen Puffer noch. Und ja.
Vielleicht nehmen wir aber so, ich fand es ja schwierig zu fassen, irgendwie das Thema.
Findest du? Ich fand das jetzt nicht so schwierig. René hatte schon kompliziertere Themen sich ausgedacht.
Ja, aber eigentlich ging das ganz gut, wenn man sich mal so ein bisschen dann durchgeguckt hat und auch nochmal sich von Boardgame Geek hat inspirieren lassen.
Das nächste
Manchmal
mal.
Fallen einem ja Sachen nicht ein. Und dann guckt man da, sucht man da mal nach Smallbox Games und ich bin, ach, tatsächlich, daran habe ich gar nicht gedacht.
Das nächste Mal machen wir Spiele mit B. Für die Reihe auch mal fortsetzen. Ah, ja. Wollen wir mal. Also wie gesagt, wir haben jetzt ja irgendwann vor ein paar Top-Spielen das Konzept wieder geändert. Jeder bringt halt 3 Spiele mit und es sollte halt keine Überschneidung geben. Wenn es die jetzt doch gibt, ist es glaube ich auch kein Beinbruch. Ne, Sonja, wenn du jetzt sagst, dir wird jetzt was weggenommen, dann ist es auch nicht so schlimm.
Ach, ich glaube, die Gefahr ist gar nicht so groß.
Dann macht halt einer noch ein Spiel mehr, dass wir dann auf 9 einfach wieder kommen. So könnten wir es ja auch machen.
Ja.
Sonja, willst du gleich mal anfangen, bevor dir irgendwie...
Das kann ich gerne tun. Ja, und ich habe irgendwie direkt an so Zettelspiele gedacht, weil ich da immer das Gefühl habe, dass sie sehr viel Wiederspielreiz bieten, auch wenn sie häufig gar nichts anderes machen. Aber zum Beispiel allein so ein Quicks, das könnte ich irgendwie ständig spielen. Dann habe ich mir aber gedacht, naja, also passt es wirklich zur Kategorie oder nicht? Dann kamen mir relativ schnell Würfelwelten in den Sinn, was bei Feuerlandspielen vor ein paar Jahren erschienen ist. Ich dachte, ja, das bietet halt, also es ist ja so, das ist kein Zettelspiel, sondern es sind wiederbeschreibbare, aber man hat ja, man nimmt immer 3 Welten und hat dann andere Stonemaier Games Welten. Ich habe es ja auch hier im Blog rezensiert und mein Problem dabei ist, ich finde, es ist für so Spiele-Nerds total cool, auf so einer Meta-Ebene, weil man halt wirklich von den Ideen, die da drin sind, in diesen einzelnen Würfelwelten, hat man wirklich das Gefühl, ja, das ist vom Spiel inspiriert, aber an sich fand ich den Wiederspielreiz ja nicht so groß. Und dann habe ich überlegt, welches dieser Zettelspiele den meisten Wiederspielreiz für mich hat. Und dann bin ich bei Der Kartograf gelandet.
Ah, okay, das hatte ich in meinem ersten Draft schon mal drauf. Aber okay. Nee, egal, das ist auf meinem jetzigen, also das ist noch auf dem Zettel, der an der Pinnwand hängt, der vergilbte, ihr wisst. Da hatte ich auch mal den Kartograf.
Warum ist es Der Kartograf geworden? Einfach, weil es so viel Varianz bietet. Ich habe einen Zettel, da gibt es ja mittlerweile auch mehrere Optionen, aber ich glaube, im Grundspiel sind es irgendwie 2 verschiedene. Also diese Grundaufbau, wo man dann seine Dörfer und Wälder und so einzeichnet. Aber ich habe halt diese Wertungskategorien A, B, C, D und ich habe für jede Kategorie verschiedene Wertungsmöglichkeiten und die werden immer verschieden kombiniert. Das ist die eine Ebene, was für mich halt wirklich viel Wiederspielreiz erzeugt. Und es sich auch nicht jede Partie wie die andere anfühlt, sondern durch die Wertung. Man macht zwar schon immer irgendwie das Gleiche, man zeichnet halt Bäume, Wälder, Flüsse, sonst was ein. Aber wo man das Gleiche macht, durch die anderen unterschiedlichen Wertungskategorien, finde ich es halt sehr sehr unterschiedlich vom Spielgefühl her. Dann hat man noch die Monster, die ja immer ein Mitspieler bei einem einzeichnet. Davon kommen mal mehr, mal weniger ins Spiel. Also ich finde, es hat wirklich sehr viel Varianz. Es sind unterschiedliche Partien. Und ja, da finde ich, steckt sehr, sehr viel Langspielreiz drin in der Kartograf.
Mhm. Ich bin ja im Moment ganz weg von diesen Zettelspielen. Also wirklich, im Moment kannst du mich damit richtig jagen. Keine Ahnung. Aber der Kartograf steht immer noch bei mir im Regal und ich denke mir auch manchmal so, ach, das müsste man noch mal wieder ein bisschen mehr ergründen. So, da ist ja schon irgendwie auch ein cooles Gesamtkonzept. Ich habe jetzt einige von denen wirklich aussortiert, so Explorers irgendwie ist jetzt irgendwie rausgegangen. Aber der Kartograf, da es natürlich auch eine kleine Schachtel ist, ist dann halt auch so der, ich sag mal, Ausziehdruck nicht so hoch. Ne? Aber die ist ja auch gut gefüllt, diese Blöcke, der Block ist ja auch dick und so, das ist schon ganz cool. René, kennst du das überhaupt?
Ja, das kenne ich auch. Finde ich halt thematisch ganz spannend. War jetzt bei mir aber nicht an der näheren Auswahl von Spielen, weil ich jetzt nicht die Begeisterung, glaube ich, hätte, die Sonja bei dem Spiel jetzt hat.
Doch, ich finde es, also das ist sogar ein Spiel, was ich auch hin und wieder gerne solo spiele. Weil das meine Kategorien erfüllt. Es ist halt schnell aufgebaut. Ich kann da für mich ein bisschen rumknobeln und ja, also es ist solo gut, es spielt sich aber auch mit mehr Personen gut. Mit 100, wie auf der Schachtel angegeben, würde ich es jetzt nicht spielen. Dann hat sie es auch schnell ausgespielt, weil dann die Zettel aus sind.
Den Verlag würde es freuen.
Wahrscheinlich.
Ja. Nee, es ist. Lass ich gelten.
Sehr schön. Ja,
ist genehmigt.
Ist genehmigt.
Nummer 1 ist safe.
Nummer 1 ist safe.
Juhu.
Juhu. So, dann nehme ich mal eins, wo ich glaube, ach, das hat Sonja bestimmt nicht. Damit wir hier keins wegnehmen. Eine sehr kleine Schachtel. Es gibt ja, ich übernehme das jetzt einfach, ne? Also ich mache jetzt einfach mal weiter. Wer sollte mich schon aufhalten? Eine ganz kleine Schachtel. Es gibt ja halt so im Trading Card Game Sektor gibt es ja so diese Deckboxen. Ne? Die kann man kaufen. Da sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Karten da drin sind oder wie viel da reinpassen.
Gibt es auch ganz unterschiedliche, oder?
Ja, so eine Standard-Deckbox. Ich versuche jetzt
gerade. Ich glaube, 60 passen da.
Ich versuche jetzt gerade ganz wild rauszufinden, wie viele Karten das Spiel aus wie vielen Karten besteht. Das Spiel passt halt in so eine dieser Deckboxen. Und es ist natürlich ein Deckbuilding-Spiel.
Mhm.
Könnt ihr euch schon mal, kannst du schon dran erinnern, dran denken, welches das sein könnte?
Ich weiß es noch nicht.
Es gab auch noch Nachfolger von dem Spiel. Es ist auch so ein bisschen Vorlage für so ein anderes Deckbauspiel, was jetzt ein bisschen populärer ist. 128 Karten sind da drin. Ich habe es jetzt nämlich gefunden. Ich rede von Star Realms.
Ah ja.
Star Realms ist ja halt, ne, so ein One-on-One, so ein Kampf-Duell-Raumschiff-Weltall-Spiel. Und wenn man sich das Grundspiel nimmt, hast du wirklich nur eine Deckbox. Die ist ein bisschen unpraktisch, muss ich sagen. Also die ist nicht so richtig geil, aber sie ist wirklich nur eine ganz kleine Schachtel. Kannst du halt überall mit hinnehmen. Und es ist halt wirklich ein ausgeprägter Deckbauer, der dann natürlich mit Erweiterungen natürlich noch ordentlich erweitert wurde. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber das Grundspiel an sich finde ich schon so umfangreich und cool. Das ist auf jeden Fall ein kleines Spiel in großer Schachtel. Nee, andersrum. Größeres Spiel in kleiner Schachtel. Es gab ja dann halt auch noch diese Nachfolger Hero Realms. Hero Realms, weil dann jeder hat noch Charaktere. Und da gab es dann auch noch eine Kampagne dazu, die sie dazu gemacht haben. Und so ein bisschen ist ja dieses Star Wars Deckbuilding-Spiel basiert ja so ein bisschen auf diesem Star Realms Hero Realms System. Natürlich auch noch ein bisschen abgewandelt, aber ich glaube, Star Realms ist da so ein bisschen so der Grundvater.
Aber kann ich gut, kann ich unterstützen.
Kannst du unterstützen, ich gucke gerade.
Würde ich auch sagen, dass Star Realms ein gutes, kleines Spiel ist.
Cthulhu Realms?
Großes Spiel in einer kleinen Schachtel. So verwirrend hier, meine Herren.
Cthulhu Realms gab es noch, ich glaube, das habe ich mal gespielt, das war richtig kacke. Und ich sehe gerade, es gibt ein Star Trek Star Realms. Na, das ist ja passend. Ob das nach Deutschland kommt, dann hätte ich auf jeden Fall hier schon mal Mitspieler. Ja, und wie gesagt, es gibt da halt noch etliche Erweiterungen, die da das Ganze schon noch aufbauen. Ich weiß auch gar nicht, wie der Stand ist, ob das jetzt noch zu bekommen ist. Also bei uns im Spieleladen steht immer noch davon Zeug, auch mit den ganzen Erweiterungen und sowas. Aber halt, das ist schon, halt schon cool. Du hast so Fraktionen, die dann halt aufeinander aufbauen und du hast diese Wächterraumschiffe, die du erst wegmachen musst und so weiter und so weiter. Ich mag das.
Obwohl ja, halt, ich finde das auch, ja. Das ist ja in Anführungszeichen auch recht simpel gehalten, das ganze Spiel.
Ja.
Zumindest in seiner Basisversion. Ich habe die Erweiterung, glaube ich, nie mitgespielt und bin mit dem Basisspiel tatsächlich auch vollkommen zufrieden.
Natürlich ist dieses Star Wars Deckbuilding-Spiel schon nochmal das ausgereiftere Spiel. Da ist nochmal ein bisschen mehr drin. Aber da ist die Schachtel auch größer. Deswegen passte dieser Schachtel zu Spielindex nicht mehr für mich.
Ja.
Ist wie Star Rams. So, René.
Ja. Soll ich mal? Ja, ich fange direkt mal oben an mit meiner Wahl der Spiele, die klein sind, wo die Schachtel klein ist und fast nicht mehr kleiner geht. Und meine erste Version hatte noch nicht mal eine Schachtel. Hatte nur ein rotes Samtsäckchen.
Mm. Okay, ja.
Na, ihr wisst.
Natürlich.
Es hat jetzt wieder ein rotes Samtsäckchen.
Es hat jetzt wieder ein rotes Samtsäckchen. Und das Bekloppte ist, ich wollte dieses Spiel eigentlich gar nicht haben. Eigentlich wollte ich eine Tüte von AEG haben, also diese riesigen Tüten. Da sagte der Typ am Verstand, aber, ja, dafür musst du aber was kaufen. Ich kann dir das hier zeigen. Ah, okay, dann nehme ich das und nehme die Tüte dafür.
Moment, wir müssen noch mal kurz die Dimension dieser Tüten, die sind ja, ich weiß gar nicht, ob es die gibt es gar
kennt
nicht.
Kennt ihr Matthias?
Der könnte da drin wohnen. Genau. Nein, aber die gibt es ja gar nicht mehr, oder? Habt die
nein,
die
war noch eigentlich
unpraktisch, also die sind bei mir auch nach irgendwann gerissen.
Ja, erzähle ich gleich nochmal eine Story. Ich hoffe,
weil die viel zu groß eigentlich waren, wenn du die vollgepackt hast mit irgendwelchen Spielen, war die einfach so überdimensional schwer. Ja, aber ich wollte damals einfach so eine coole große Tüte haben, ja, und habe mir dann Love Letters.
Die gehen so bis unter bis unter die Achsel, wenn man die so sich umhängt. Ne?
Ja. Und dann hast auf jeden Fall. Ja.
Und dann hast du dir jetzt das Love Letter gekauft in diesem Säckchen, nur um diese Tüte zu bekommen.
Genau.
Wo du irgendwie wahrscheinlich eine ganze Palette von Love Letters reinkriegen würdest.
Ja, mehrere auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ziemlich verloren. Naja, und der Typ hat uns am Stand dann noch direkt mal das Spiel erklärt. Und ich dachte, okay, das soll gut sein. Na, ich weiß ja nicht. Eine Karte ziehen, eine Karte spielen. Boah, ist das langweilig. Naja, nichtsdestotrotz haben wir es dann irgendwann ausprobiert. Und als wir das dann so die ersten zwei, drei Mal probiert hatten und dann verstanden hatten, wie das Ganze funktioniert, wie dann auch dieses Mindgame innerhalb des Spiels funktioniert. Und wenn du es dann tatsächlich mit vier Leuten, wo ich es tatsächlich lieber spiele als zum Beispiel zu dritt, so mit vier Leuten, wo du dann denkst, okay, wer hat wen? Und ja, das ist so wunderbar klein mit diesen 16 Karten, die du hast. Es gibt jetzt in der neueren Version gibt es ja auch eine neue Rolle irgendwie. Aber so in dieser Basisvariante, wie es damals rausgekommen ist mit diesen 16 Karten, was das für ein, wie viel Spiel in diesen 16 Karten, das hat mich damals total umgehauen.
Waren es nicht
18? Weil du das immer wieder spielen konntest.
Waren es nicht 18 Karten?
Also waren es 18?
Rumklugscheißen?
Machst den Braten nicht fett, ab 18 oder 16. Aber wie viel Spiel da auf einmal in diesen wenigen Karten drin steckte. Und es ist ja nicht so, als hätten diese Karten jetzt riesig lange, mega dolle Effekte.
Es sind 8, aber das sind Spiel, 16, du hast recht.
Ja, wusste ich doch. Ich habe immer recht.
Du hast immer recht.
Ich habe immer recht.
Wahrscheinlich sind es 17 und wir haben, naja. Ja, mega.
Und wie diese Sachen, auch diese Mechaniken zusammengreifen mit diesen Special- oder Spezialeffekten der einzelnen Karten und diese simpel, du ziehst eine Karte oder hast eine Karte auf der Hand, ziehst eine und musst eine von den beiden Karten ausspielen. Und dass es dann so Effekte gibt, du darfst die wenn du Prinzessin ausspielst, verlierst du und alles. Das finde ich, das ist so super auf den Punkt gemacht, dass es mir für mich immer noch eines der besten Miniatur- oder Microgames, hieß es ja dann damals, ist, die es so gibt.
Genau, das hat ja dann so ein bisschen so diesen Trend dieser Microgames losgetreten. Ich meine, jetzt, der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so präsent, aber so vor, weiß ich, 5, ne, wahrscheinlich sogar noch eher so 8 Jahren, war der ja schon sehr spannend, was da in diesem Microgame-Sektor los war. Ich meine, es gibt jetzt ja immer noch diesen Buttonschei-Verlag, die sich ja nur irgendwie auf 18 Karten beschränken. Was halt spannend ist, was man daraus machen kann, ne?
Ja, ja, grundsätzlich, ne? Also da steckt dann immer schon sehr viel Gehirnschmalz hinter. Aber das war halt damals das erste Mal und damit sehr, sehr, sehr beeindruckend, fand ich.
Ja, gerade wenn du es wirklich erklärt kriegst und dann so, ja, du hast eine Karte auf Hand, ziehst eine und spielst eine. So. Und dann spielst du so die erste Runde und denkst so, Und dann irgendwann fängt das dann halt so an, sich so, es verliert so sein oder es öffnet sich so und denkst so, okay, hier können auch Mindgames drin sein, Deduktion, was hat der jetzt, wenn er die Karte gespielt hat und was bedeutet das jetzt für, also da ist ja sehr viel mehr drin. Und so wie du ja auch sagtest, so, du kriegst es erklärt und denkst dir, und das soll ein Spiel sein? So.
Ja.
Genau, und dann gab es ja noch diese ganzen Varianten davon.
Ja, die ich alle nicht gespielt habe, kenne ich auch gar nicht, alle gar nicht. Ich finde das Normale vollkommen ausreichend.
Ja, ist was halt richtig viel, wenn das, also du redest jetzt ja von der Samtsäckchen-Version, die ja, glaube ich, im Moment jetzt die aktuelle wieder ist, ne?
Genau.
Die müsste jetzt bei Asmodee jetzt ja sein. Jawohl. Das hatte ja dann Pegasus. Pegasus hat das ja
aufgeblasen
auf diese Tarotkartengröße, was natürlich wahrscheinlich eine Rechtfertigung des Preises vielleicht auch gewesen ist. So, ne?
Und hat dann gleich ja noch einen Berger Karten dazu gepackt und eine Big Box draus gemacht.
Genau, die kam ja später, kam dann nochmal eine Big Box, wo du dann noch einzelne Rollen austauschen konntest. Und dann gibt es ja noch die ganzen, der Hobbit, die Hobbit-Version, eine Batman-Version, es gibt eine Star-Wars-Version, es gibt eine Cthulhu-Version, es gibt zwei Space-Versionen mit der viel Fieselschweiß, wollte ich gerade sagen, nee, wie heißen, Lost Legacy heißen die beiden Boxen. Es gibt noch diese Weihnachtsmann-Wunschzettel-Edition, es gibt eine Munchkin-Version.
Blutletter, genau.
Ich weiß gar nicht, was es noch auf Englisch alles gibt,
aber da gibt es ja auch Unterschiede. Also zum Beispiel so ein Lootletter oder mein Wunschzettel ist ja wirklich genau das gleiche Spielprinzip mit 16 Karten. Mhm. Und die Cthulhu-Variante zum Beispiel, die hat ja nochmal was obendrauf.
Genau, und diese Lost Legacy, also diese Space-Version, hat auch irgendwie noch so drei Karten in der Mitte, wo du denn irgendwie so ein Schiff noch suchen willst. Also die Lost Legacy heißt das denn. Also da wirst du ein Schiff finden, die kannst du aber auch auf der Hand haben. Also da kommt dann nochmal so ein bisschen was an Regeln dazu. Ach, es gab noch eine Marvel-Version, hier die Infinity Gauntlet. Fällt mir jetzt noch eine so spontan ein. Aber ne, manche spielen dann halt auch nochmal mit den Mechaniken. Und das ist ja eigentlich auch spannend, was man halt wirklich aus diesen Karten halt machen kann, aus diesen 16 bis 18 Karten. das ist halt schon irgendwie crazy.
Ja.
Ja, ist halt auch so ein Klassiker mittlerweile, ne? Also ja. Das Spiel hat es zum Klassiker geschafft, würde ich sagen. Lass ich gelten, René. Hast du Glück gehabt?
Ja, sehr gut, danke.
Sonja.
Ja, ich würde als nächstes auch gerne ein Kartenspiel nennen. Das hat allerdings ein paar mehr Karten und ist ursprünglich beim Österreichischen Spielemuseum erschienen. Mhm. Aber auch das grenzt es ja noch nicht genau ein.
Ich kann es streichen von meiner Liste, ja.
Ich weiß nicht, ob wir an dasselbe denken. Ich möchte nämlich über Oh My Goods sprechen was damals Royal Goods war.
Nee, dann denken wir nicht dasselbe.
Genau. Ein Spiel von Alexander Pfister. Und das ist wirklich so eine kleine Kartenspielschachtel, so ich glaube die Größe wie von Amigo, vielleicht ein bisschen, so ein paar Millimeter größer. Einfach nur ein Kartenspiel, aber mit sogenannten Multi-Use-Karten. Also auf der Rückseite habe ich einfach Waren. Das heißt, wenn ich es umgedreht irgendwo hinlege, ist es irgendeine Ware. Und zwar ist immer Vorgabe, ich habe auf der Vorderseite sind zum Beispiel Fabriken, die können dann eben bestimmte Waren produzieren. Wenn da eine Ware drauf liegt, ist das eben die Ware, die diese Fabrik produziert. Es ist so, hat ein bisschen Tableau-Building-Elemente, weil ich eben versuche, diese Fabriken auszubauen. Ich darf pro Runde ein Gebäude bauen. Und es hat sogar ein bisschen Push-Your-Luck drin. Und zwar ist es so, dass Karten aufgedeckt werden, bis zwei halbe Sonnen, also die Sonne aufgegangen ist, zwei halbe Sonnen aufgedeckt sind. Und damit sehe ich die Hälfte der Waren, die in dieser Runde zur Verfügung stehen, um weiter verarbeitet zu werden. Dann muss ich mich entscheiden, wo ich meine Person hinlege, an welche Fabrik, wo sie produzieren soll. Dann habe ich noch die Wahl, soll die Person jetzt schlampig produzieren, dann produziert sie nur eine Ware, braucht aber auch weniger Input. Oder möchte ich sie hochwertig produzieren lassen, dann brauche ich mehr Waren, die reinkommen, kriege aber auch mehr dafür raus. Und wenn sich da alle entschieden haben, wie sie eben ihr Personal einsetzen, welches Gebäude sie vielleicht bauen wollen, dann werden wieder Karten aufgedeckt, wieder bis zwei Sonnen da sind. Und dann steht erst fest, welche Waren zur Verfügung stehen. Die stehen aber allen Spielern zur Verfügung, nicht nur einer Person, sondern jeder kann dann mit den Waren überlegen, wie man die effizient nutzt. Und dann finde ich das Coole noch, dass sie, also ich produziere, dann kann ich noch Produktionsketten nutzen. Dann kann ich zum Beispiel noch Karten von der Hand abwerfen. Das ist nämlich eine weitere Möglichkeit, dass die Karte, also eben entweder das Gebäude ist oder hinten die Ware oder ich kann sie einfach als Ressource abschmeißen und dann noch zusätzlich produzieren. Ja, und das ist ein sehr, sehr cooles Spiel, was für mich auch sehr viel Wiederspielreiz hat und trotzdem in dieser kleinen Schachtel. Und wenn man das jetzt noch mal ein bisschen auf die Höhe treiben möchte, es sind dann ja noch zwei Erweiterungen erschienen, zwei Kampagnenerweiterungen. Zum einen Longstalian Aufruhr und Flucht nach Canyonbrook, die auch beide nur in so einer kleinen Kartenspielschachtel sind. Und dieses Jahr ist, glaube ich, bei Lookout, da ist das Spiel dann hingewandert, nachdem es ursprünglich beim Österreichischen Spielemuseum erschienen ist. Und Lookout hat jetzt eine Big Box rausgebracht. Aber die Big Box ist halt wirklich nur so groß wie drei Kartenspielschachteln übereinander gestapelt.
So wie diese, ist das so wie diese Bonanza-Boxen, die ist jetzt, also ist so die Größe? Oder
nee, ich glaube noch ein bisschen höher, also es ist doch wirklich so eine Stülpschachtel, nichts irgendwie zum Aufklappen. Mhm. Ich habe ein Bild bei Boardgame gesehen, da sieht das wirklich aus, es ist ein bisschen höher als drei Kartenspielschachtel übereinander.
Okay, crazy. Ja, es gab ja dann auch noch, dann ging es ja noch weiter in dieser Welt, ne? Also da gibt es ja dann auch das Aufbruch nach Newdale, spielt doch auch.
Genau, das ist dann wieder in einer größeren Schachtel.
Und dann gab es ja noch Tybor, der Baumeister. Das ist, glaube ich, auch noch in der Welt, glaube ich, angesiedelt.
In der Welt, aber gehört nicht genau dazu. Es ist halt ein ähnliches Spielprinzip in derselben Welt.
Und es gab noch das Eierspiel, oder nicht?
Ja, es gibt auch noch Ei, my good. Und das gab es sogar in einer Sonderedition in einer Ostereischachtel. Also diese Pappeier, die man von früher vielleicht noch kennt, wo Oma dann einfach so ein bisschen grünes Zeug reingepackt hat und dann so als Osternest. In so einer coolen Schachtel, finde ich, es sieht großartig aus, steht bei uns im Schrank, aber es ist halt wahnsinnig unpraktisch für die Spielesammlung, weil dieses Ei halt eiförmig ist. Und man kann sich denken, wie gut das im Regal steht.
Ja, du musst die Schachtel von rechts und links und von oben und unten fest genug drücken, dann ist das mit dem eiförmig dann auch irgendwann.
Aber ich fand es eine sehr coole Idee, da so eine Sonderedition. Und da ist es auch wirklich, also da sind Osterhasen dabei. Man hat besondere Fabriken, die besondere Dinge produzieren. Also es ist schon eine richtig coole Variante.
Ich habe das damals,
Nee, erzähl.
Ich habe das damals irgendwie gespielt. Ja, du sagtest ja Österreichische Spielemuseum. Die hatten ja mal so eine Zeit lang, so auch in dieser Love, wo Love Letter rauskam, da war das ja auf der Spielemesse, hat das Österreichische Spielemuseum ja immer irgendwie ein Spiel veröffentlicht und vielleicht reden wir gleich noch über eins. Und ich glaube, Royal Goods oder ich weiß jetzt gar nicht, wie der echte Titel war.
Goods war der Originaltitel und jetzt heißt es Oh My Goods bei Lookout.
Genau, dann kam das ja auch dort irgendwie. Ich glaube, das hast du auch gegen Spende, glaube ich, bekommen, ne?
Genau, ja.
Oder Spende / 10 Euro war, glaube ich, oder irgendwie sowas. Da war das dann immer so, also für mich war das so 3 Jahre lang so immer so ein Anlaufpunkt zu gucken, was haben die jetzt? Ich weiß gar nicht, was aus dieser Reihe irgendwie geworden ist. Weißt du das?
Eine Person, also der Ferdinand de Cassan, ist ja verstorben. Mhm. Und ich glaube, damit ist es dann irgendwie so eingeschlafen. Und das Österreichische Spielemuseum ist jetzt in einer Ludothek aufgegangen, irgendwie in Altenburg, glaube ich. Mhm. Und ja, damit sind dann auch diese Spieleproduktionen vermutlich eingestampft worden.
Gab ja wirklich, das war dann irgendwie das eine und dann halt das. Und dann gab es danach dann noch irgendwie Potion Brew oder sowas, war glaube ich das Jahr noch danach. Aber das war dann auch schon nicht mehr so gut. Und dann fadete das irgendwie so aus.
Ja, aber das war auch für mich so, die ersten Jahre, wo ich auf das Spiel war, war das immer ein Anlaufpunkt.
Zu gucken, was da los ist, los war.
Ja, und eigentlich auch da einfach das neue Kartenspiel mitnehmen.
Ja, cool. Ja, daran habe ich echt gar nicht gedacht. Ich habe das auch nicht. Ich habe das gespielt und ich fand das irgendwie viel zu kompliziert. Ich war zu dumm dafür, glaube ich.
Ich mag es, da muss ich ein bisschen reindenken, aber dann finde ich es einfach cool, was da wirklich so mit, also dieser Multi-Use-Karten, das war auch, glaube ich, so, naja, vielleicht sogar meine erste Berührung mit diesen Multi-Use-Karten oder so, gehörte zu den ersten Berührungen damit. Hm. Und das fand ich schon cool, dass ich halt einfach dieselbe Karte eben auf verschiedene Art und Weise nutzen kann, doch einfach nur mit Karten eben dieses ja doch durchaus anspruchsvolle Spiel.
Ja, genau. Und es braucht ein bisschen Platz, glaube ich. Da kann ich mich auch erinnern. Glaube ich, ein bisschen auch.
Na, jeder kann ja maximal 8 Gebäude bauen, aber die muss man halt ausliegen haben. Da muss man da seine Personen dranlegen. Die liegt dann ja so quer drauf. Hm. Genau wie die Ressourcen, also, oder die produzierten Waren. Ja, so ein bisschen Platz braucht man schon, seine 8 Gebäude da ausliegen zu haben.
Lange nicht mehr an dieses Spiel gedacht. Cool. Komm, bleiben wir gleich dabei. Bevor wir jetzt, dann nehme ich das jetzt einfach. Ich dachte nämlich, du würdest das Spiel nehmen, über das ich jetzt rede. Das ist jetzt ein bisschen geschummelt. Also wir hatten ja gesagt so, Österreichische Spielemuseum und so. Und da gab es das, glaube ich, das Jahr davor müsste das gewesen sein. Mhm, oder zwei Jahre davor, ich weiß es nicht. Da gab es dann so einen ganz kleinen Hype. Das war dann so ein ganz krasser Geheimtipp. Da gab es das Spiel Händler der Karibik. Gab es damals. Ich hatte das sogar. Also ich hatte das Spiel, aber ich glaube, das habe ich mir bei Board Game Geek dann im Nachhinein erst gekauft, weil ich es, glaube ich, auf einer Messe gar nicht gekauft habe, wenn ich mich recht erinnere. Dann habe ich es irgendwie bei Board Game Geek gekauft, weil dann entwickelte sich da so ein Hype. Das war dann, glaube ich, auch so das erste Mal, dass Alexander Pfister irgendwie so auf er trat in mein Leben rein, aber halt so, dass man von ihm gehört hatte. Ich weiß nicht, ob, ich gucke gerade, ob, ja, es ist schon, stimmt, Oh My Goods ist ja auch von ihm, ne?
Mhm. Hast du und gar es war nicht. 2 Jahre vorher, dass es beim Österreichischen Spielemuseum war und dann 2014 ist es bei Pegasus direkt erschienen.
Genau.
Das, da habe ich nämlich das erste Mal von dem Spiel mitbekommen, weil es ja auch mein erstes Spiel war. Aber da hieß dann schon, ja, das gab es letztes Jahr schon, Österreichisches Spielemuseum, musst du dir merken, ist immer ein Geheimtipp.
Ja, genau. Und das war dann irgendwie so ein kleiner Erfolg, dieses Händler der Karibik. Ja, das ist ja auch ein kleines Kartenspiel, aber das macht halt so viel. Und dann ist es dann halt durch diesen Erfolg, ist es dann halt irgendwie bei Pegasus gelandet. Die haben es dann nochmal größer weiß ich jetzt gar nicht, aber halt haben sich dem halt nochmal angenommen, haben das in eine größere Schachtel gepackt und jetzt vor ein paar Jahren kam dazu die Big Box raus. Ich möchte über die Port Royal Big Box reden, weil was dort drin ist, für den Preis, also jetzt sind wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir das auch an Preis festmachen können, aber was dort...
Schnitzel XXL.
Vom Harzer Schnitzelkönig. Nein, da ist halt das Grundspiel drin, ne, von Port Royal. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch groß erklären muss. Du bist irgendwie Hafen, irgendwas, musst eine Hafenauslage auslegen, musst Piratenschiffe abwehren. Ist so halt so ein kleines Push-Your-Luck-Spiel, aber halt in dieser, was in dieser Box halt drin ist, da ist dann ja, da gab es ja dann noch die Erweiterung, die Kampagnenerweiterung, war das, Sonja?
Zwei Kampagnenerweiterungen gab es.
Die habe ich bis heute nicht gespielt, aber ich habe.
Sind auch kooperativ. Wobei ich gleich nicht, ob es da verschiedene Versionen gibt, aber auf jeden Fall gibt es auch eine kooperative Variante.
Genau, aber was halt in dieser Port Royal Big Box drin ist, ist halt so krass, finde ich, wie viel Spiel man dort halt bekommt. Du bekommst erstmal so dieses, es gibt so dieses Einstiegsspiel, wie hieß das? Es gab dann so eine vereinfachte.
Unterwegs.
Die Unterwegs-Variante, die eigentlich Käse ist, die braucht kein Mensch. Aber es gibt halt ja wirklich das Grundspiel, das haben sie ja in der Big Box nochmal ein bisschen mit schöneren Artworks gemacht, wo ich die alten jetzt auch nicht so ganz schrecklich fand. Und dann haben sie wirklich denn diese zwei Kampagnen da irgendwie, wie was, ein Auftrag geht noch und
das Abenteuer beginnt.
Das Abenteuer beginnt, das ist wahrscheinlich die erste.
Nee, ich glaube, es war andersrum.
Es war andersrum, okay. Aber die sind ja dann auch schon ein bisschen mehr Spiel. Wie gesagt, ich habe die noch nicht gespielt, ich weiß aber, dass die da drin sind. Und ich denke mir immer so, oh, du müsstest da wirklich mal nochmal einsteigen. Wirklich nochmal so diese Kampagne da irgendwie durchspielen, gucken, was das überhaupt ist. Vielleicht nehme ich mir das nochmal vor. Aber wirklich, wenn man sich diese Big Box sich besorgt, dann hast du wirklich auch einen ganzen Winter damit zu tun, glaube ich, wenn du das möchtest. Und ich weiß gar nicht, was die kostet. 20, 25 Euro oder sowas? Und das
maximal,
ist,
ja.
Das ist halt krass. Also diese Big Box ist ja gar nicht so eine Big Box. Sie ist ja, ich glaube, so diese Carcassonne-Schachtelgröße ist das. Ich müsste mich jetzt umdrehen, dann könnte ich nachgucken.
Aber, ja, stimmt.
Aber größer ist das nicht. Und wie gesagt, für den Preis, gerade jetzt wahrscheinlich, wenn es wieder Richtung Adventskalender irgendwie jetzt geht im Handel, hat man die letzten Jahre immer relativ günstig auch nochmal bekommen. René, kennst du die? Weil du gerade sagst.
Ja.
Hast du die auch?
Ja.
Achso, warum hast du die?
Weil ich das Spiel gut finde.
Ja, das ist auch ein super Spiel.
Aber warum soll ich das denn nicht haben?
Hast du die Kampagne mal gespielt?
Nee.
Wahrscheinlich hat niemand die Kampagne gespielt.
Doch, ich.
Nein, aber aus dem Grund, weil wir das halt mit unserer Kleinen spielen. Mhm. Und die hat einfach Spaß an dem Grundspiel einfach.
Ja.
Ne? Dieses Push Your Luck ist halt für sie tatsächlich nervenaufreibend. Ha, ziehe ich jetzt noch eine Karte? Bei den ersten Partien war es ja auch so, sie hatte zwei Karten da liegen, es waren nur Personen und sie war schon aufgeregt, ob sie die nächste Karte ziehen sollte.
Ja, aber für dich, für die Kinder nur, für mich ist das auch nervenaufreibend.
Auch wenn nur zwei Personen ausliegen.
Ja. Nein, aber das Spiel profitiert aber auch von mehr Leuten. Also ich möchte das lieber immer gerne zu viert spielen zum Beispiel. Weil die Auslage denn da spannender ist, da wirst du denn nochmal mehr belohnt, wenn du eine größere Auslage baust, weil die Chance ist, dass jemand nochmal was aus der Auslage nimmt, natürlich viel höher ist und da du dadurch nochmal mehr Geld kriegst. Zu zweit finde ich das Spiel nicht ganz so toll.
Also, geht aber auch tatsächlich gut.
Ja, aber dann macht die Auslage nicht so viel Spaß. Am besten irgendwie ja. mit voller Spielerzahl. Ich weiß gar nicht, was da die Spielerzahl ist. Wahrscheinlich sogar 5. Also immer mit mehr Spielern. Und das ist halt so ein schönes, sind wir auch wieder beim Thema Multi-Use-Cards, ne? Das ist ja dieses simple System. Ja. Ey, die Karten sind auch einfach Geld. Das ist so clever. Das ist einfach, das finde ich immer so geil, wenn man das einfach so, Karten sind auch Geld. Also das fand ich bei San Juan ja auch irgendwie schon immer cool. Aber hier finde ich das immer
noch. Vor allem, was ich ja dadurch spannend finde, wir haben es vor einer Woche ungefähr, oder ja, am Wochenende hatten wir es gespielt, so spannend finde, ist, dass das Spiel ja dadurch so unvorhersehbar wird. Du kannst ja nicht sagen, weiß ich nicht, die letzte Steuererhöhung ist so schon ewig her, die muss ja jetzt kommen. Nein, die kann ja auch einfach als Geld bei einem auf dem Stapel liegen.
Genau.
Ja.
Du kannst es einfach nicht mitrechnen. Oder so
genau.
die Schiffe. Es gibt jedes grüne Schiff irgendwie in der Stärke irgendwie zweimal, aber es müsste jetzt eigentlich kommen, aber na, es kann ja auch Geld irgendwo sein.
Ja, genau. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
Und das ist so simpel. Das ist, ja. Port Royal. Ich sollte mal wieder Port Royal spielen. Jetzt voll Bock.
Ja, das war tatsächlich meine Alternative noch zu Oh My Goods. Da habe ich lange hin und her überlegt.
Hast du ja richtig überlegt. Ja, Port Royal, Alexander Pfister. Immer noch ein gutes Spiel.
Auf jeden Fall.
Immer noch ein gutes Spiel. Da mache ich mal weiter.
Und gerade die Big Box. Ja, Entschuldigung.
Und ich möchte über ein Spiel sprechen, was ich viel öfter spielen möchte, aber ich möchte es nicht öfter spielen.
Was?
Okay.
Ja, die Stimmung war ja gerade auf einem Hoch. Und mit diesem Spiel ziehst du sie, Alter, ins Bodenlose wieder runter. Nicht, weil das Spiel so schlecht ist, sondern weil es so verdammt gut ist und dich einfach emotional runterzieht, ohne...
Ich glaube, ich weiß es.
Ja, ich auch.
Ohne, dass es mit expliziten Grafiken oder Vorlesetexten irgendwas macht. Einfach durch eine simple Grafik. Und ihr wisst jetzt, worüber ich spreche?
Hat es was von mit 1 bis 100 zu tun?
Nö,
wohl nicht.
Nein.
Okay, dann bin ich falsch.
Ich war bei Le Poilu oder The Grizzled.
Ganz genau.
Okay.
Ein Spiel, das den Ersten Weltkrieg als Thema hat, wo man als Gruppe Soldaten ja als einziges Ziel hat, zu überleben. Und ich fand es faszinierend, was diese kleine Schachtel, das sind ja auch nur Karten und ein paar Papp-Tokens, mit einem machen kann, stimmungsmäßig, dass du nachher am Tisch sitzt und alle sitzen da mit einem niedergeschlagenen Gesicht. Und wie gesagt, es ist keine Foto oder sonstiges, es sind einfach gezeichnete Karten, wo mal eine Patronenhülse oder so eine Geschosshülse drauf ist, ein Stacheldraht oder eine Pfeife und sowas. Aber trotzdem macht das Spiel so eine bedrückende Stimmung, so eine bedrückende Atmosphäre mit diesen Karten und diesen, was musst du jetzt tun und wie schaffen wir es zu überleben, und dann muss der eine noch, weiß ich nicht, eine aufmunternde Rede halten und wir müssen gucken, dass wir alle Hindernisse bewältigen können. Und deswegen, ich möchte das eigentlich viel öfter spielen, weil es diese Emotionen hervorholen kann, aber eigentlich möchtest du das nicht öfter spielen, weil es dir danach einfach nicht gut geht. Aber das ist genauso wie Love Letters, ein kleines Spiel, was eine unglaubliche Wirkung entfalten kann und sehr beeindruckend dadurch ist, wie es dann auf einmal auf einen wirkt. Das hat mich auch nachhaltig beeindruckt, dieses Spiel.
Ja, das lag lange Zeit bei mir im Spieleschrank. Ich mir das dann auch mal, ich glaube, das war ja auch auf der Nominierungsliste, nee, Nominierung nicht, Empfehlungsliste, glaube ich, Spiel des Jahres, wenn ich mich nicht irre. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Ja,
aber
war auf der Kennerspielliste.
Da habe ich es mir dann halt irgendwie besorgt und es ist dann aber auch nie auf den Tisch gekommen, weil, ne, du sagst ja, die Stimmung kann halt schwierig werden. Und wenn du halt ein Spiel an den Tisch bringst und so, wo du zu der Gruppe sagst, ey, lasst uns mal irgendwelche Leute, die im Schützengraben im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg sitzen, ist halt ein, ne, hard sell. Ist schwierig, ja, manchmal, sich darauf einlassen zu wollen in deiner Freizeit.
Ja, definitiv. Es ist kein Gute-Laune-Spiel.
Aber ich möchte das wirklich unbedingt mal irgendwann mal erleben.
Ja, ich fand es tatsächlich sehr beeindruckend. Auch wieder, dieses, du rechnest halt nicht damit. Du guckst dir das Spiel an und denkst, boah, eine niedliche Grafik hier. Und dann kommt auf einmal dieses Runterziehen. Und das fand ich sehr beeindruckend.
Aber ich weiß auch nicht, ob ich spielen möchte. Das ist halt so, ja, aber nein. Also es ist halt schwierig.
Ja, genau.
Es ist halt schwierig.
Ja, ich habe jetzt allein beim Gedanken schon wieder so ein leicht flaues Gefühl im Magen. Aber denk mir auch, eigentlich viel zu lange nicht mehr gespielt, weil es ein richtig gutes Spiel ist.
Ja. Du solltest es wahrscheinlich nicht spielen, wenn du gerade eh in einer schlechten Phase bist.
Nee, wahrscheinlich
eher. Ja, ist super gerade. Kommt bestimmt gerade super in der heutigen Gemengelage.
Ja, also wenn man da eh gerade ein bisschen depressiv unterwegs ist, sollte man das eher mal lassen und dann lieber warten, bis eine gute Phase kommt und das dann sich anschauen.
Ja, Le Poilu, oh Gott, wie heißt das denn jetzt richtig eigentlich?
Im Original ist Le Poilu, weil es ein französisches Spiel ist, und auf Englisch war es halt dann The Grizzled.
Ich weiß auch gar nicht, wer das nach Deutschland gebracht hat.
Asmodee, das war, glaube ich, von Simon.
Ja, Simon, also okay, dann schreibe ich mal Asmodee hier nochmal, auch in die Notizen. Asmodee, ja. Toll, jetzt hast du richtig die Laune.
Ja, jetzt hat Sonja wieder die Chance, das alles zu heben.
Okay, ich probiere es. Bei meinem nächsten Titel bin ich mir nicht ganz sicher, ob ihr den durchgehen lasst. Aber ich weiß noch, als wir das erste Mal über das Thema gesprochen haben, da kam auch irgendwie so auf, naja, denk einfach dran, wenn du in Urlaub fährst, was würdest du da mitnehmen? Hast nicht viel Platz, willst aber viel Spielspaß haben. Und da kam mir sofort eine Spielereihe sogar in den Sinn. Und zwar Escape Room in a Box von Key Enigma.
Wer kennt sie nicht?
Das ist ein spanischer Verlag, wahrscheinlich gar nicht so bekannt. Sie hatten dieses Jahr auf der Spiel das erste Mal einen eigenen Stand und haben sich da präsentiert. Und ich habe von diesen Escape Room in a Box Spielen als allererstes Hack Forward gespielt. Hack Forward ist so eine, also es ist auch so, es heißt zwar Escape Room in a Box, es ist aber eher so eine Mischung aus Escape Room Spiel, aber du bist halt nicht wirklich in einem Raum, sondern erlebst eigentlich ein Abenteuer. Bei Hack Forward geht es halt in die Richtung, es ist irgendwie ein Hackerangriff, den du versuchst zu verhindern. Hack Forward ist sehr, sehr technisch, würde ich auch eher zum Einstieg nur empfehlen, wenn man auch ein bisschen technisch versiert, technisch interessiert ist. Es gibt dann noch Kalinasu, das ist so ein Abenteuerspiel, geht so ein bisschen in Richtung von so Abenteuerfilmen. Und dann gibt es noch Calling Card, und Calling Card ist ein ganz klassisches Krimispiel. Genau, und diese Spiele haben eine relativ kleine Schachtel und da drinnen sind jeweils 8 Kapitel. Und ein Kapitel ist immer in einem Umschlag. Und da ist wenig Material drin, aber es ist Material, und das Material, was drin ist, ist auch richtig, richtig cool. Ich will da gar nicht zu viel spoilern, aber da sind Sachen drin, wo man denkt, oh Gott, was hat das hier zu suchen, was soll ich damit tun? Und es gibt eine unterstützende Webseite und viel passiert halt auf dieser Webseite. Man hat da so Chatfenster, kann mit irgendwelchen Personen chatten, und wie gesagt, es ist von einem spanischen Verlag, es gibt die Spiele in verschiedenen Sprachen. Und durch diese Web-Applikation, die man da aufruft, ist es halt so, man hat eine Webseite und die wird einfach in verschiedene Sprachen übersetzt. Das hat auch das Problem, dass es zumindest bei den Spielen, die ich bislang gespielt habe, keine durchweg guten Übersetzungen sind, sondern es passiert ja manchmal, dass zum Beispiel mit dem Du und Sie durcheinander kommt, mal wird man geduzt, im nächsten Satz wird man gesiezt. Und es sind auch andere Dinge, die vielleicht nicht ideal übersetzt sind. Sie reagieren aber auf Feedback, also wenn man ihnen Feedback gibt, dann wird es auch angepasst. Und sie werden dann immer besser und überlegen auch zukünftig, vielleicht doch Native Speaker als Übersetzer einzusetzen. Aber mit diesen drei Spielen, diese Escape Room in a Box Spiele, habe ich sehr coole Spielerlebnisse gehabt. Jedes Kapitel spielt man eine Stunde plus. Und man wird wirklich reingezogen. Es ist sehr immersiv. Und ja, ich kann die bedingungslos empfehlen. Es sind wirklich kleine Boxen, aber es ist zwar eine begrenzte Spielzeit, eben je nachdem, wie lange braucht, vielleicht 8 bis vielleicht 12 Stunden für alle Kapitel. Ja, aber ich finde es sehr empfehlenswert und ich fand, es passt in diese Reihe. Geht ihr damit?
Ich finde erstmal, ich kenne die gar nicht.
Nee.
Ich finde die auch gerade gar nicht bei Boardgame Geek.
Da musst du, glaube ich, nach den Einzeltiteln, also Hack Forward oder Kalinasu.
Aber ich finde hier nur irgendwas von Mattel.
Nee, das ist ein anderes Escape Room in meiner Box.
Hack Forward. Ich muss das doch mal.
2 Wörter.
Ach, Key Enigma. Ah, okay. Aber wieso sollten wir das denn nicht gelten lassen?
Ich weiß nicht, weil die Schachtel vielleicht dann doch zu groß ist. Also gerade verglichen mit den anderen ist sie halt ein bisschen größer.
Du kannst uns doch gerade alles verkaufen.
Weil es ein begrenztes Spielerlebnis bietet. Weil es halt nach 8 Kapiteln, wenn du die durch hast, ist es halt durchgespielt.
Ja, alles gut. Ich kenne
ja, aber das war das Erste, was mir in den Sinn kam bei unserem Top-Spiel-Thema.
Dann zählt das auch.
Ja. Ich hatte schon fast damit gerechnet, dass du ein Exit nimmst.
Ja, oder halt irgendwie so ein Hidden File, weißt du?
Ja, aber da hätte man sich ja wieder entscheiden müssen, welchen nimmt man. Gut, man hätte auch die Reihe sagen können. Aber da haben wir auch schon zu viel drüber gesprochen. Ich dachte, diese.
Ja, ja.
Also auf der Webseite von Key Enigma heißt es, glaube ich, immer noch Escape Room in a Box. Deswegen habe ich es so eingeleitet. Wie gesagt, es hat nicht wirklich was mit einem Escape Room zu tun. Es sind immer irgendwelche Geschichten, die man erlebt mit irgendwelchen Personen, die man irgendwie verfolgen muss, wo man irgendwelche Rätsel, irgendwas aufdecken muss.
Aber ja, das
richtig coole Spielerlebnisse.
Das ist denn aber. Ach nee, du hast gerade gesagt, das ist Deutsch.
Genau, also das Spielmaterial ist komplett sprachneutral, beziehungsweise, also die Schachtel zum Beispiel, da steht dann englischer Text drauf, es gibt gleich noch 2, 3 andere Sachen, aber das meiste ist sprachneutral, was man in der Schachtel findet, und die Webseite wird eben in verschiedene Sprachen übersetzt.
Ich lasse es gelten.
Und also das Hack Forward war das erste, was ich gespielt habe, und da fand ich es auch besonders, es sind 8 Kapitel. Für 7 gibt es Spielmaterial, bei einem, das funktioniert komplett online. Und hinterher dachte ich mir, also ich finde es eigentlich schon cool, weil es halt einfach auch jedes Kapitel so für sich ein bisschen anders nochmal ist. Hm. Also man hat nicht 8-mal ein ähnliches Spielerlebnis, sondern schon, man macht sehr, sehr unterschiedliche Dinge in den einzelnen Kapiteln.
Klingt doch. Ist da eine Diskette bei?
Nee. Also wenn dann nur so.
Sieht so aus wie eine Diskette. Sonja kennt ihn nicht, deswegen.
Naja, also das Hack Forward ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich kann mich sicherlich nicht mehr an jedes Detail erinnern.
Ja, ich sehe nur gerade Bilder. Da gab es doch Disketten, so lange ist das schon her. Gut. So, jetzt habe ich hier noch, muss ich jetzt noch eins auswählen, auch von meiner Liste. Wir haben noch gar keins genannt, wo ich dachte, ach, der Verlag kommt bestimmt auch noch vor. Könnt ihr euch das vorstellen, an welchen Verlag ich jetzt denke?
Ein japanischer Verlag.
Ein japanischer Verlag, richtig. Ich möchte über, naja, eigentlich ist es kein Spiel von einem japanischen Verlag, aber es ist auch ein Spiel von einem japanischen Verlag. Ich möchte über ein Spiel von Oink Game reden. Oink Games, das sind ja hier die Spiele immer in diesen ganz Mini-Schachteln machen, also wirklich, keine Ahnung, wie beschreibt man die Größe, so eine halbe oder so eine Zigarettenschachtel.
Aber bis an Rand gefüllt.
Schlechter Vergleich, aber die haben ja halt so diese ganz kleine Schachtelgröße. Wahrscheinlich ist das Scout mittlerweile dort das bekannteste. Es gibt aber auch, die haben auch noch eine andere Schachtelgröße, so eine doppelt so große Schachtelgröße. Und es gab mal ein Spiel, das war früher in einer Riesenschachtel, nämlich das Spiel Modern Art, oder das war öfter mal in einer Riesenschachtel. Es gibt aber auch eine Modern Art Version in einer Schachtel von Oink Games. Die ist bis zum Rand gefüllt und sie haben es noch geschafft, in diese Schachtel eine Holzstaffelei mit reinzupacken. Die einfach auch gar keinen Sinn. Naja, doch, ein bisschen schon. Aber eigentlich fragst du dich, ey, ihr habt keinen Platz und ihr packt noch diese Holzstaffelei rein. Wer Modern Art nicht kennt, ist schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob das von Anfang der 90er ist. Aber dieses Spiel, 92 ist, glaube ich, die erste Version. Ja, ich gucke gerade. Rausgekommen. Wirklich große Schachtel, große Bilder und oder große größere Karten. Und Oink Games hat das halt in eine kleinere Schachtel verpackt. Worum geht es in dem Spiel? Es gibt Bilder, die versteigert werden. Und ihr bietet dann halt auf die Bilder. Der Witz ist halt, es gibt halt verschiedene Auktionsmechanismen in diesem Spiel. Es gibt irgendwie einen Mechanismus, wo jeder ein Gebot machen darf, der Reihe nach. Es gibt, alle machen das blind, indem sie ihre Hand irgendwie, es gibt, einer bestimmt den Preis und so weiter und so weiter. Es gibt da ganz viele verschiedene Mechanismen und ich finde das halt so cool, dass sie wirklich aus dieses große Spiel in so eine kleine Oink-Game-Schachtel gepackt haben und du da trotzdem so ein großes Spiel draus hast. Und ich feiere das sehr. Also dass das Spiel, da ich ja auch Auktionsmechanismen mag, ist das halt wirklich so mein kleiner Fiebertraum, weil du immer einen anderen Auktionsmechanismus hast. Und dann musst du halt gucken, ja, dieses Gemälde ist jetzt diese Runde, ist das so viel wert, dann kann ich das für so viel wieder verkaufen. Nächste Runde kommt dann wieder ein anderer Künstler, dann werden seine Bilder wieder teurer. Also es ist dann auch schon so ein bisschen so dieser Marktmechanismus, der da halt fluktuiert über das Spiel. Das ist schon cool, also großartiges Spiel. Und wie gesagt, ganz kleine Schachtel. Ich möchte das auch gar nicht in so einer großen Schachtel haben, das reicht mir in der kleinen Schachtel. Außerdem ist eine Holzstaffelei dabei, habe ich das schon gesagt? Sonja, kennst du das?
Natürlich habe ich schon ganz viel drüber gehört, aber ich muss gestehen, ich habe es noch nie gespielt.
Okay, solltest du mal. René frage ich nicht, weil ich glaube nicht, dass er das gespielt hat.
Nein, hat er nicht.
Schade, schönes Spiel. Also auch wirklich, das fühlt sich jetzt auch noch nicht 30 Jahre alt an oder sogar noch mehr. 40, glaube ich, sogar fest, ne?
Ja, da gibt es ja auch gefühlt, irgendwie in den letzten Jahren gab es ja von verschiedensten Verlagen, auch gerade so aus dem aus asiatischen Raum immer wieder Neuauflagen.
Ja, gab es da nicht nochmal so eine Deluxe nicht, aber es gibt doch diesen Verlag, die immer diese schönen, gab es nicht mal diese Code 777, die das irgendwie, dieser Verlag, ich weiß gar nicht.
Ja, ich glaube, die hatten auch eine Version.
Die hatten auch, also es gibt da, ja, es war mal irgendwie bei Hans im Glück das was, ich gucke gerade, ich sehe hier, Pegasus hatte das auch mal und, naja, Drosselmeier Co. und Limited. Das ist ja auch ein lustiger. Japanese Game Retailer in Okeshne Drosselmeier. Hätte man jetzt auch nicht erwartet, dass der aus Japan kommt, der Name. Nein, also Modern Art, das kannst du wirklich gut mitnehmen. Da ist dann auch, weiß gar nicht wie lange, eine Stunde, gute Stunde Spiel dabei. Dr. Rainer Knizia. Muss ich hier alleine die Fahne hochhalten? René?
Ja, ich komme jetzt zu meinem letzten. Ich hätte auch noch eine Reihe von Spielen, die ich jetzt noch zur Auswahl hätte. Aber um jetzt mal nicht wieder das ganze Thema runterzuziehen und nicht über ein Spiel zu sprechen, wovon ich in den letzten Wochen schon mal gesprochen hatte, nehme ich jetzt ein Spiel, was nicht ganz so alt ist wie Modern Art, aber auch schon mittlerweile 27 Jährchen auf dem Buckel hat.
Ganz knapp.
Es kommt in einer kleinen gelben Schachtel daher mit niedlicher Grafik.
Bohnengrafik?
Bohnengrafik, mhm. Genau. Mhm. Und zwar Bonanza.
Oh ja, geil.
Ja. Ist halt auch tatsächlich auch bei uns öfters nochmal wieder auf den Tisch. Wir hatten ja dieses Experiment mit mein erstes Bonanza für Kinder unter, ich weiß nicht, ab 5 oder sowas.
Was ist sogar 4 oder sowas? Das,
ja, du meinst, viel zu früh.
Das gescheiterte Experiment.
Genau. Aber mittlerweile sind ja alle alt genug, auch für das klassische Bonanza. Und da ist halt auch, ne, auch wie hier bei diese Multi-Use-Cards, ne, du hast vorne die Grafik, hinten hast du Münzen drauf, sprich, wenn du Sachen bekommst, behältst du sie einfach, drehst sie um, landen auf deinem Stapel. Und ja, das ist so ein Klassiker als Familienspiel bei uns. Das funktioniert eigentlich immer, ist immer noch solide. Es gibt nichts dran auszusetzen und wir haben tatsächlich hier nur das Grundspiel. Mhm. Ohne 20 andere Varianten, die es mittlerweile gibt und die auch bestimmt ihre Daseinsberechtigung haben oder auch nicht. Aber uns reicht tatsächlich die einfache kleine Schachtel als Grundspiel, um damit genügend Spaß zu haben. Und ja, das schon über viele Jahre hinweg. Deshalb denke ich, gehört auch Bonanza zu den großen Spielen in der kleinen Schachtel.
Oh ja.
Unbedingt, ja.
Ja, das ist halt so ein schönes interaktives Spiel, ne? Du hast so.
Genau, dieses Handeln halt immer, ne?
Ich gebe dir nicht die Gartenbohne, musst du mir das geben. Ja, gibst du mir das? Nee, gebe ich dir nicht. Dann bleib doch auf deinem Scheiß sitzen. Hier, ich schenk dir das.
Nee, will ich aber nicht.
Das will ich nicht. Geh weg. Ich will dein Geschenk nicht. Ah, großartig. Oh, das müsst ihr auch mal wieder spielen.
Ja. Ja, neben den ganzen aktuellen Sachen ist halt das tatsächlich immer was man einfach gut spielen kann und was ja auch schnell erklärt ist.
Weil ja, musst natürlich über diese Hürde rüber. Ey, du darfst deine Karten nicht umstecken. Ne?
Mhm. Also ich habe auch eher, sicherlich, wenn man so in der Familie ganz häufig spielt, aber ich habe mir viele Erweiterungen angeschaut und wollte dann gerne so in verschiedenen Spielerunden spielen. Und da habe ich häufiger erlebt, dass es erstmal eine Hürde überwunden werden muss, da ins Spielprinzip reinzukommen.
Ja, und da hilft tatsächlich, auch wenn wir gerade eben noch drüber geschimpft haben, dieses mein erstes Bonanza, dass du tatsächlich vielleicht mal, wenn du jetzt mit unerfahrenen Leuten spielst, tatsächlich sagst, wir machen das mal mit einer offenen Auslage.
Hm. Ja.
Okay.
Dass die einfach vor einem liegen. So. Na, natürlich geht natürlich dieser Effekt weg, du siehst schon, was dir als nächstes kommt, aber zum Reinkommen in dieses, okay, ich darf jetzt die Reihenfolge nicht verändern, sondern ich lege die hinten dran, die anderen rutschen quasi nach vorne durch, hilft vielleicht in diesem ersten Moment, um zu verstehen, so funktioniert das.
Mhm. Ich glaube, ich habe im Moment gar keins. Ich klicke jetzt einfach eins.
Schnell eins kaufen.
Ja, es gab doch denn da irgendwie diese 20 Jahre, 25, 30 Jahre Version, die 30 glaube ich noch nicht, und dann kamen da noch mal wieder irgendwelche anderen Regeln rein, glaube ich. War das nicht so, dass da irgendwie
25
so
Jahre ist die letzte. Da gab es jetzt auch eine kooperative Variante. Also es kommen immer quasi noch neue Varianten hinzu.
Aber ich glaube, da brauche ich, aber da gab es doch eine Veränderung mit diesem dritten Bodenfeld. Das hat sich doch da irgendwie geändert. Da erinnere ich mich dran, dass man das irgendwie von Anfang an hatte oder.
Ja, da gibt es jetzt auch Karten, also früher musste man sich das ja denken, dann gab es irgendwann Karten. Mhm. Mittlerweile gibt es so ganze Tableaus, also einfach so Papiertableaus, die man aufklappt und dann hat man da seine Bohnenfelder.
Oder habe ich das hier noch? Ich muss mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich Bonanza hier noch habe. Aber das wäre, wenn ich jetzt in meiner Spielegruppe sage, ey, lass uns mal Bonanza spielen, die würden auch sofort sagen, ja.
Ja.
Und René, wir haben eine ganze Sendung dazu gemacht, ne?
Wir hatten mal eine ganze Sendung, war ja mal einer unserer Klassiker.
Ich hab die mal verlinkt. Von wann ist die? 22. Dezember 2016.
Uiuiui.
Ja, ist schon lange her. Der Markus redet ja auch immer davon, der vorhin die Frage der Woche geschickt hat, der spielt ja immer irgendwie eine Version Born to be Wild, glaube ich, hat er gesagt, spielt da ganz viel. Ich weiß gar nicht, was diese Erweiterungen machen, das ist... Da brauche ich auch
keinen. Nee, weiß ich auch nicht. Es hat mir immer gereicht, das Grundspiel.
Ich hatte irgendwann mal, gab es diese Version, wo du noch mal mehr Spieler hattest, wo irgendwie Kaffeebohne dazu kam.
War das heißt, glaube ich, einfach nur Erweiterungsset.
Ja.
Das war so eine kleine Schachtel, einfach nur so, also keine Stülpschachtel, sondern einfach nur so eine kleine Pappschachtel.
Ich glaube, die hatte ich mal.
Wobei, die gab es dann auch irgendwie in verschiedenen Versionen später, glaube ich.
Ja, man verliert leicht die Übersicht. Das ist halt so das Problem, ne?
Ja, gerade weil irgendwie gefühlt alle 5 und 10 Jahre dann wieder eine neue Jubiläumsedition rauskommt.
Ich gucke nochmal auf die Expansions. Bona Nostra, Marco Bono, Benedikt, Bonaparte und Heilbohn, Princess and Pirates, Bon Camillo, Dame, Bohnröschen, auf der Schwäbische Eisenbohn. Telebohnen, Highbohnen plus Bohnen. Ach, sorry, da kriegen sie mich natürlich leider mit den Namen.
Ah. Ja, mich auch, deswegen habe ich viele, viele verschiedene. Ich habe nicht alle, weil ich dafür viel zu spät eingestiegen bin. Es gab ja früher dann irgendwie, obwohl das Kartenspiel bei Amigo war, bei Lookout ganz viele Erweiterungen und die sind mittlerweile echt schwer zu bekommen.
Ja, gab's da, war das nicht denn irgendwie, ja, dass man den so ganz vereinzelt die nur? Also das
ja, die waren auch limitiert. Also die paar, die ich habe, da steht dann irgendwie sogar eine Zahl drauf.
Spielt mal wieder Bonanza. Es ist halt so schön. Es können natürlich auch Freundschaften zerbrechen, aber passiert halt auch. Schön, gut. Das ist auch eine schöne Liste, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Ich hätte natürlich
sehr
noch,
bunte.
Ich hätte noch was, aber das lasse ich jetzt. Vielleicht hebe ich mir das für die nächste Folge auf. Gut, haben wir noch was? Schreibt, kommt mal Leute, kommt mal auf den Discord und schreibt doch mal bei dem Sendungsfeedback, was eure kleine Spiele in großer Schacht, nein, große Spiele in kleiner Schachtel, was da eure Favoriten sind. Kommt einfach auf Discord, discord.bretterwisser.de. Da gibt es dann so einen Kanal Sendungsfeedback, da könnt ihr mal was dazu schreiben. Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich haben wir irgendwie 80 Spiele übersehen, die noch viel kleiner sind. Aber wir müssen ja dazu auch stehen, ne?
Genau.
Ansonsten, nächste Woche haben wir einen Gast. Bin ich mal sehr gespannt, wer da eintrudelt.
Du hast den Gast organisiert, also...
Ja, können nur komisches.
Du hoffentlich auch wissen, wer da eintrudelt.
Kann nur komisches Gesindel sein, ne?
Gesindel.
Gesindel, passt sogar schon fast thematisch. Gesindel und fahrendes Volk. Nehmen wir das. Gut, ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Fragen der Woche, ihr dürft gerne weiter schicken, natürlich gerne. Macht das an die WhatsApp-Nummer 0170 5444843, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt heute. Und dann werden wir erstmal raus, ne, für heute.
Genau, bis nächste Woche.
Tschüssi.
Bis dann. Tschüss.